Teil 3 von 6 unseres Sommer-Specials zum Thema Kreislaufwirtschaft und Marketing. Heute mit einem Vorreiter nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland und den Herausforderungen, Kreislaufwirtschaft in die breite Masse zu bekommen. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Ja, hi und herzlich willkommen zum Bam, Bock auf morgen Podcast. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Sommer-Special rund um Kreislaufwirtschaft und Marketing und diesen doch manchmal ziemlich nerdigen Themen. Ihr entscheidet euch gerade, Wissen zu vermehren, schlauer zu werden, ein Stück weit eure Neugierde natürlich auch zu stillen. Und das ist noch eine ganz feine Sache. Könnt jetzt auch irgendeinen Laber-Podcast hören. Aber das könnt ihr danach machen. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile beim 3. von 6 Teilen dieser Sommer-Specials angekommen. Ich hatte mal eine Podcast-Episode, in dem ich ChatGPT 4.0 ausprobiert habe. Das neue Sprachmodul ist auch in den Shownotes verlinkt. Und ich hatte ChatGPT 4.0 gefragt, was eigentlich das nachhaltigste Unternehmen Deutschlands ist. Und sie haben mir VD gesagt. Und da kenne ich jemanden, das ist Manni Meindl, der Marketingchef von VD. Die sind schon ziemlich weit auf ihrem Weg von Abkopplung von Ressourcen, Verbrauch und Wirtschaftswachstum und in der Implementierung von Kreislaufwirtschaft in ihrem Unternehmen. Ja, und ihre Markenführung, ihre Kommunikation. Das alles wird uns Manni in dieser Episode erzählen. Ich schnack nicht lange rum, los geht's.
Die Kreislaufwirtschaft und das Marketing genauer betrachtet, macht das wirklich Sinn? Ein paar Ideen für dich auf der Aufteil. Oh, und die sechste Mal im Sommer bei Bam, Bock auf Morgen.
Ich bin der Manni von VD und mache Marketing den lieben langen Tag und dann mache ich noch Papa und dann mache ich noch Outdoor-Sport, was ja eigentlich sehr gut in die Branche passt. Und wenn ich jetzt an Kreislaufwirtschaft denke, ich würde es nicht sagen, dass es nicht rund bei uns läuft. Es läuft. Und wenn ich ehrlich bin, sogar jetzt mal so aus der ersten Brille heraus, recht gut. Also wir haben das in unserem Unternehmen verankert, ich habe kein Problem oder wir haben kein Problem, das Richtung Geschäftsleitung oder gegenüber Mitarbeitenden an sich rechtfertigen zu müssen, obwohl es hier neue Wertschöpfungssysteme sind. Wir gehen da konsequent unsere Schritte. Ich würde es eher vielleicht sogar so mit einem Berlin-Marathon vergleichen. Also wir haben trainiert, wir sind fit, wir wissen, dass wir da laufen wollen, wir möchten ins Ziel kommen. Wir sind diese ganze lange Anstehphase haben auch hinter uns, wir laufen los, sind ungefähr, würde ich jetzt sagen, bei der Siegessäule, schauen immer wieder auf die Uhr, sind voller Energie und wissen aber auch gleichzeitig, dass die Gesamtstrecke inklusive ihrer Höhen und Tiefen natürlich noch vor uns liegt. Das wäre so mein Blick auf Kreislaufwirtschaft bei VD.
Okay, also wenn du sagst, ihr seid auf der Siegessäule, dann seid ihr schon mittendrin im Kreiseln, um das so zu sagen. Ich habe übrigens mal ChatGPT gefragt, was das nachhaltigste Unternehmen Deutschlands ist. Ja, und ChatGPT wirft mir VD aus, by the way.
Ich habe mir die Folge beim Laufen angehört. Ich habe gestrahlt, ich habe gelacht. Ich habe das großartig gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, aber es ist großartig.
Ja. Ich habe bei Antje von Dewitz auf ihrem LinkedIn-Kanal ein Video gesehen, wie sie stolz erzählt hat, dass sie es bereits geschafft haben oder ihr es beschafft habt, Ressourcenverbrauch von Wachstum abzukoppeln. Seit 2019 habt ihr ein 30-prozentiges Umsatzwachstum und eine gleichzeitige 30-prozentige Emissionseinsparung. Nimm mich mal kurz mit. Was ist da passiert?
Also 2019 ist das Jahr, das Referenzjahr, wo wir, worauf wir uns beziehen, wenn wir unsere Science-Based Targets anschauen. Und dann machst du automatisch eine weltweite umfassende Klimabilanz. Und wenn du dir jetzt die Produkte von uns anschaust, damit der größte Aspekt der Emissionsverbrauch ist bei der Materialerstellung beziehungsweise bei der Produktion, dass es genäht wird, aber bei der Herstellung des Materials. Und da haben wir sehr drauf gesetzt auf recycelte Materialien oder auf biobasierte Materialien, die deutlich weniger Emissionen verursachen als herkömmliche Materialien. Da haben wir drauf gesetzt und gleichzeitig, was einem bewusst sein muss, dass der Energiemix von den Materialproduzenten in Asien sehr oft auch noch auf fossile Energiequellen gebaut hat, Braunkohle im schlimmsten Fall. Und da haben wir mit vielen Partnern aus der European Outdoor Group dran gearbeitet, dort auf einen erneuerbaren Energiemix umzustellen bei diesen Materialproduzenten. Und das war tatsächlich letztes Jahr das erste Mal, dass wir die Früchte reingeholt haben, unter Anführungszeichen die Früchte, weil durch eine bessere Materialzusammensetzung und einen besseren Energiemix entlang der Lieferkette natürlich die Emissionen bei der Produktion von den Produkten nach unten gegangen sind. Gleichzeitig mit Umsatzwachstum.
Bam, Bock auf morgen!
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung des laufenden Programms für einen Infoblock. Unsere bezaubernde KI-Assistenz bei Bam, Bock auf morgen, R3 Bam 3, hat noch ein paar mehr Worte zu verlieren zur Abkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum, warum das eigentlich auch so wichtig ist. R3 Bam 3, dein Einsatz.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe ein paar Grundlagen zu der Abkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch mitgebracht. In der traditionellen Wirtschaft werden Wachstum und Ressourcenverbrauch oft als untrennbar angesehen. Mehr Produktion bedeutet mehr Verbrauch von Rohstoffen, Energie und Wasser. Doch dieses Modell ist weder nachhaltig noch regenerativ. Unsere natürlichen Ressourcen sind begrenzt und die Umweltbelastung steigt. Daher ist es entscheidend, Wege zu finden, um wirtschaftliches Wachstum zu erzielen, ohne gleichzeitig den Ressourcenverbrauch zu erhöhen. Laut dem Global Footprint Network hat sich der Ressourcenverbrauch seit 1970 mehr als verdreifacht. Gleichzeitig zeigt ein Bericht der Weltbank, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt, BIP, von 1970 bis 2020 um das Fünffache gestiegen ist. Der Ressourcenverbrauch war eng mit dem Wirtschaftswachstum gekoppelt. Wie kann eine Entkopplung funktionieren? Erstens, durch technologische Fortschritte. Effizientere Produktionsmethoden und neue Technologien können den Ressourcenverbrauch erheblich reduzieren. Zweitens, durch verbesserte Recyclingprozesse. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen könnten durch optimiertes Recycling bis zu 20% der industriellen Rohstoffe wiederverwendet werden, was den Druck auf natürliche Ressourcen verringert. Drittens, durch den Übergang zu erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind ersetzen fossile Brennstoffe und reduzieren somit den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung. Und viertens, durch den Verzicht auf Konsum bzw. die Reduktion des Überkonsums. Weniger, aber bewusster konsumieren hilft, die Nachfrage nach neu produzierten Produkten zu senken und damit den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Es geht darum, langlebigere Produkte zu wählen und auf unnötigen Konsum zu verzichten. Nochmal die Wirkungskette, ganz allgemein gesprochen. Weniger Ressourcenverbrauch bedeutet weniger Abholzung, geringere Wasserentnahme und weniger Umweltverschmutzung. Zudem schafft es wirtschaftliche Stabilität. Ressourcen werden knapper und teurer und eine effiziente Nutzung kann Kosten senken und langfristige wirtschaftliche Sicherheit gewährleisten. Und nicht zuletzt ermöglicht es sozialen Fortschritt. Nachhaltige Praktiken können ihnen neue Arbeitsplätze schaffen und die Lebensqualität verbessern.
Ja, vielen Dank, R3BM3. Zurück zum Gespräch. Manni Meindl on Kreislaufwirtschaft bei VD. Was machen Sie da eigentlich alles?
Ich würde da zwei Aspekte oder zwei Säulen rausnehmen. Das eine ist, wenn man sich unser Hauptbusinessmodell, die Produktion von Produkten anschaut. Natürlich kannst du Produkte entsprechend designen, dass es, Achtung, sie sind noch nicht kreislauffähig, weil es kein textiles Rücknahmesystem derzeit noch gibt. Aber du kannst die Produkte dahingehend entwickeln, dass sobald es dieses textile Rücknahmesystem gibt, sie sehr leicht recycelt werden können. Also sprich, dass du nur auf ein Material setzt. Da bietet sich tatsächlich in unserem Fall Polyester sehr gut an. Löst dann natürlich nicht andere Probleme mit Mikroplastik, aber bezogen auf die Kreislaufwirtschaft auf alle Fälle. Also das wäre jetzt mal, wie entwickelst du Produkte, die kreislauffähig sein können, sobald es die geschlossenen Kreisläufe gibt. Und das zweite ist, das Geschäftsmodell grundsätzlich anschauen. Also das Hauptgeschäftsmodell von uns ja, wir produzieren Produkte, die wir verkaufen. Das andere ist, Ausleihmodelle entwickeln, Secondhand zu schauen, dass das funktioniert, dass du mit Reparieren auch an sich Geld verdienen anfängst oder auch mit der Nachhaltigkeitsberatung. Und so versuchen wir an sich unser komplettes Wertschöpfungssystem dahingehend auszurichten, nicht mehr nur mehr auf den Ressourcenverbrauch angewiesen zu sein.
Das ist ganz viel Praxisarbeit, betriebliche Arbeit, fängt wirklich vom Sourcing der Produkte an bis natürlich in die UX eines Online-Shops. Ne? Also wie vermiete ich meine Zelte halt am besten? Was sind da eure drei kniffligsten Herausforderungen in der Umsetzung von Kreislaufwirtschaft?
Ach, ich mag das nie so die Top 3, die Top 5, weil mir da meistens immer irgendwelche fehlen.
Du kannst mir auch 4 sagen.
Oder 2 oder was auch immer. Ich würde mal sagen, gerade auch derzeit noch bei dem Thema Kreislaufwirtschaft ist es, dass wir überwiegend eine Besitzgesellschaft sind. Also wir möchten besitzen. Und da hast du bei Kreislaufwirtschaft, wenn du versuchst, Produkte länger im Kreislauf zu lassen, musst du zwangsweise irgendwann mal überlegen lassen, okay, muss ich jetzt immer was Neues produzieren oder kann ich ein Produkt auch weitervererben, weitergeben? Ein anderes, eine knifflige Herausforderung, wobei da bin ich guter Dinge, dass das bald Geschichte ist, das ist das fehlende Rücknahmesystem. Weil man muss trotz aller Geschäftsmodellentwicklungen einfach sehen, dass der Löwenanteil an Produkten natürlich immer auch noch neu produziert wird und dass wir da schauen müssen, dass wir aus diesen Produkten ein gutes Rücknahmesystem hinbekommen. Und ich weiß nicht, habe ich jetzt zwei, das dritte fällt mir tatsächlich nicht ein. Mhm. Aber das wären so, wenn du mich nach den kniffligen Herausforderungen fragst und gerade auch die erste mit Besitzgesellschaft, das ist das, womit ich am meisten herumtüftel. Das sind so die großen Baustellen.
Das textile Rücknahmesystem, was genau soll es leisten? Auf welchem Stand sind wir da gerade? Also, im Grunde genommen gibt es das ja schon. Also, ich sage ja immer so, es gibt ja die Kleiderkammer hier nebenan, wo ich meine Materialien eigentlich abgeben kann. Also, logistisch ist das in den Städten und in den Gemeinden ja durchaus verankert. Die Leute wissen, wo sie ihre Klamotten abgeben können. Das ist damit aber gar nicht gemeint.
Da eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit von VD. Wir haben 1994 das erste Mal monobasierte Funktionsartikel auf den Markt gebracht und mit Handel- und Recyclingunternehmen ein Rücknahmesystem aufgebaut für Polyester. Das Problem war, dass, und das ist ja auch mit ein Problem, warum Mikroplastik und Polyester so schlecht für die Umwelt ist, das baut sich ja sehr schlecht ab. Das ist faktisch faktisch unzerstörbar. Die Produkte sind nicht zurückgekommen. Das heißt, wenn jetzt ein Hersteller hergeht und sagt, okay, er sammelt Produkte zurück, kriegt er sie trotzdem nicht genug Material zusammen, um sich diesen Kreislauf am Laufen halten zu können. Dementsprechend brauchst du da einfach jetzt wie beim gelben Sack oder generell auch wie bei den PET-Flaschen ein Marken-, vielleicht auch branchenübergreifendes System, diese Materialien, diese Wertstoffe zurückzubekommen, damit es dann wieder an sich in den Entwicklungskreislauf rübergegeben wird. Das ist, glaube ich, derzeit noch so die Herausforderung, wo es jetzt bezogen auf PET-Flaschen sehr gut funktioniert. Bei Bekleidung, die ja oft auch aus unterschiedlichen Materialien besteht, die kann auch nicht recycelt werden. Schaut mal T-Shirt an, da ist Polyester und Baumwolle drin. Mhm. Geht nicht. Oder auch eine Jacke, da ist werden auch unterschiedliche Formen von Polyester drin, die auch wieder nicht so einfach wieder recycelt werden können wie diese Flaschen. Also das ist bei Bekleidung gar nicht mal so einfach, Rücknahmesystem vielleicht, aber dann die Kette weiter, dass daraus dann wieder ein Ausgangsmaterial für neue Produkte hergestellt wird. Das ist tatsächlich angedacht, dass es so etwas geben soll. Das sollte, glaube ich, auch in den nächsten Jahren kommen. Ich höre immer wieder was von 25. Ob das tatsächlich 25 kommt, fehlt mir tatsächlich das Expertenwissen dafür. Die Initiativen gibt es aber dafür.
Das ist ein schönes Stichwort, die Initiative European Outdoor Alliance, bei der ihr auch tätig seid, aktiv tätig seid. Das ist ein Zusammenschluss, wenn ich falsch liege, von 8 europäischen Outdoor-Herstellern, die sich ja zusammengeschlossen haben, um die großen Probleme des Marktes zu tackeln hinsichtlich ökologischer Folgewirkungen. Ist das richtig so?
Ja, was du natürlich nämlich auch sagen musst, wir produzieren alle bei mehr oder weniger den gleichen Produzenten in Asien. Mhm. Und wir haben alle, wenn man sich hier auf den Gesamtumsatz von diesen Produzenten anschaut, unterschiedlich große Umsatzanteile bei denen. Wenn jetzt nur eine kommen würde, wäre dann natürlich der Hebel, etwas zu verändern, verhältnismäßig klein. Schließen sich jetzt mehrere zusammen, ist eine ganz andere Hebelwirkung da an sich, von den Erwartungen her, an sich etwas an sich, an deren System zu ändern. Und das war auch mit ein Grund, wie wir es hinbekommen haben, den Energiemix bei diversen Produzenten in Asien an sich, die Investitionen, die die natürlich dann aufnehmen müssen, an sich hinzubekommen.
Haben denn alle anderen 7 in diesem Fall der Allianz die gleichen Probleme? Die gleichen Herausforderungen wie ihr, wo wir jetzt noch bei dem Thema Herausforderungen in der Umsetzung sind?
Es ist immer sehr schwer, in andere Unternehmen hineinzuschauen, vor welchen Herausforderungen wer auch immer steht. Jetzt bezogen auf die Entwicklung von kreislauffähigen Produkten, die Forschung zu machen, dementsprechend oder auch andere technische Lösungen zu finden. Beispiel wäre Elastan. im Sportbereich brauchst du Elastan, damit etwas stretchy ist. Polyester ist per se nicht stretchy. Wie kriegst du eine Sporthose hin, die sich auch bewegt mitgeht bei der Bewegung, ohne Elastan hin, damit es recyclingfähig ist? Das sind vermutlich dieselben Probleme, vor denen wir alle stehen. Wir haben inzwischen die technischen Lösungen gefunden, damit wir dementsprechend Produkte anbieten können. Ich gehe davon aus, dass da viele andere auch nachkommen werden. Mit dem Rücknahmesystem ist es auch, das Rücknahmesystem bedingt aber wieder monobasierte Produkte. Und so hast du einfach, deshalb bin ich wieder beim Berlin-Marathon mit der Siegessäule. Ich würde jetzt nicht sagen, dass 50.000 gleichzeitig mit uns laufen, aber es laufen viele. Ein paar sind vielleicht sogar auch bei bestimmten Sachen ein paar Meter weiter vorne, ein paar sind ein paar Meter weiter hinten. Aber es rennen alle die gleiche Strecke an sich zum Brandenburger Tor.
Du hast gerade direkt als größte Herausforderung gesprochen von dem tatsächlichen Konsumverhalten, von der Gesellschaft des Kaufen und Besitzen Wollens. Da greift ja das Thema Verhaltensänderung ja auch sehr stark Marketing ein. Also das ist ja der Bereich, dem du jetzt bei VD ja auch unmittelbar vorstehst. Wenn du das darauf beziehst, Kreislaufwirtschaft an den Mann und an die Frau zu bekommen, was wären für dich dabei die kniffligsten Herausforderungen gerade im Marketing?
Leite ich da einfach weiter. Also wir haben einfach, unter Anführungszeichen einfach, bei uns in der Gesellschaft einfach dieses Narrativ des Besitzens. Das ist einfach unsere Konsumgesellschaft. Ich will etwas haben, weil nur wenn ich es besitze, ist es etwas wert. Und wenn ich mir jetzt an viele von diesen Kreislaufmodellen anschaue, die funktionieren in der Kommunikation sehr gut bei Innovatorinnen, Early Adapterinnen. Da bemerke ich auch ein Umdenken. Das ist aber nicht die Breite der Gesellschaft. Die Breite der Gesellschaft ist noch, ich brauche eine Regenjacke, ich kaufe mir eine Regenjacke. Wie oft wirst du die vermutlich am Berg benutzen? Vermutlich gar nicht mal so oft. Es würde sich sogar auszahlen, dass du es ausleihst, aber sie kaufen es dann trotzdem. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Zelte von VD in Deutschland im Keller im Einsatz sind und wie viele davon ein bis vielleicht zweimal im Jahr dann tatsächlich genutzt werden. Das ist für mich so das Beispiel mit dem Allradauto. Jeder möchte einen Allrad-SUV für die 2 Tage, wo sie in den Skiurlaub fahren. Und die restliche Zeit verbrennen sie an sich deutlich mehr Benzin oder Diesel für etwas, was sie eigentlich nicht brauchen. Und das Umdenken hinzubekommen, ist für mich tatsächlich eine der größten Herausforderungen, weil nur wenn ich es mit der Kreislaufwirtschaft in die Breite der Gesellschaft hineinbekomme, dann kann es wirklich Fahrt aufnehmen.
From what's in it to me zu what's in it for us. Kommunikation.
Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir sehr gern auch etwas für andere tun. In dem Sinne ist es aber wirklich, was ist da für mich drin? Also tatsächlich jetzt so die Sache, okay, muss ich wirklich 400 Euro für eine Jacke ausgeben, die ich nur zweimal einsetzen werde? Kriege ich so etwas auch geldtechnisch für mich günstiger hin, aber habe trotzdem die gleiche Lebensqualität, die ich hätte, wie wenn ich diese 400 Euro ausgeben würde. Und da dieses Umdenken hinzubekommen, ich meine, ganz anderes blödes Beispiel. Wir gehen ja auch nicht her, fahren mit der Bahn nach Hamburg und ich kaufe mir dort ein Haus, sondern um dort zu übernachten, sondern ich miete mir ein Hotelzimmer, wo ich dann weiß, okay, das wird danach wieder aufbereitet und der oder die Nächste, der nach mir kommt, hat dann auch wieder das gleiche Feeling. Und das, du siehst, also in bestimmten Branchen sind wir mehr oder weniger da auch schon, haben wir diese Narrative drin. Aber gerade wenn es jetzt um Bekleidung oder geht oder um Autoausrüstung oder vermutlich auch viele andere Auto zum Beispiel, kriegen wir es ja auch noch nicht ganz hin, da fehlt uns noch dieses Umdenken. Und vielleicht ist es die knifflige Herausforderung, diesen Transfer von funktionierenden Narrativen in bestimmten Branchen auf andere zu übertragen.
Vielleicht braucht es eine andere Form von Preiskommunikation einfach.
Kann auch schon der Fall sein. Du meinst, statt 500.000 Euro, und ich weiß, das ist viel zu günstig für Hamburg, kriegst du Hamburg auch für 120, 200 Euro die Nacht.
Wir erleben zumindest dort einen anderen Reservationspreis. Ich meine, eine Wohnung dort zu kaufen und immer hinzufahren, es scheint offensichtlich zu teuer zu sein. Ein Hotelzimmer zu mieten, offensichtlich schon noch. Und beim Auto ist es aber vielleicht auch immer noch so, dass man bereit ist, 40.000 Euro für ein Auto auszugeben. Auch mit Kreditierung, um dieses Auto zu fahren, anstatt es zu mieten.
Du, das ist ein guter Punkt. Das kannst du also, vielleicht sind die Produkte nicht teuer genug oder es muss einfach anders kommuniziert werden, was du mit dem Geld, was du dir sparst, bleiben wir wieder bei einem Beispiel mit der 400-Euro-Jacke oder dem 800-Euro-Zelt. Ich meine, es gibt Menschen, die geben 800 Euro vermutlich mit Konsumkredit für ein Zelt aus. Sie können das gleiche Zelt für den Urlaub, Hausnummer für 50 oder 60 Euro ausleihen. Mit dem restlichen Geld kannst du sehr viel eigentlich machen oder auch wieder andere Sachen konsumieren. Wir möchten ja nicht unbedingt jetzt gleich unsere Konsumgesellschaft über den Jordan schießen.
Du hast mir mal gesagt, in einem der vielen Gespräche, die wir schon miteinander hatten, ihr macht keine Werbung. Du siehst diese Form des, also diesen Bestandteil des Marketings für euch als nicht wirklich relevant an. Ihr macht andere Formen von Kundenkommunikation, würde ich das jetzt mal im weitesten Sinne sagen. Vielleicht brauchst du doch Werbung dieser Preise oder auch der Vorteile, um die breite Masse zu erreichen?
Bin ich realist genug, dass es vermutlich der Fall sein muss. Was halt für mich, ich bin Werber, ich bin Marketer. Was ich jetzt sage, ist nicht gerade das Naheliegendste. Aber was uns ja bewusst sein muss, ist, dass Werbung per se unglaubwürdig ist. Das ist einer der unglaubwürdigsten Kommunikationsmittel, die man machen kann. Und wenn du dann auch noch etwas hast, was unglaubwürdig wirkt, also man glaubt ja auch nachhaltigen Aussagen in Werbung nicht, weil der Kanal per se schon so eine negative Einstellung hat, muss man vielleicht andere Möglichkeiten finden, etwas zu kommunizieren, damit du es in einer Gesellschaft verankern kannst. Nichtsdestotrotz wissen wir alle, wenn du bei möglichst vielen Menschen möglichst oft eine bestimmte Botschaft hineinschreist, irgendwann einmal wird es verfangen. So funktioniert unser Gehirn ja auch wieder. Ändert aber nichts an meinem Ansatz, dass es nicht unbedingt Werbung immer die richtige Maßnahme sein muss.
Und es scheint mit Blick auf die Branche auch noch kein wirkliches Mehrheitsthema zu sein. Also ich sage jetzt mal der Marketingbranche selbst. Vielleicht sind die Vorteile, die sich daraus ergeben im Zuge einer Kreislaufwirtschaft, habe ich ja verschiedene Touchpoints mit potenziellen Konsumenten und Konsumenten immer und immer wieder idealerweise. Und ich könnte meine Kommunikation ganz anders aufsetzen, um viel mehr Kundenbindung an die Marke, an die Produkte, die ich so anbiete, auch zu erreichen. Sind womöglich diese Vorteile oder die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, in der Branche noch gar nicht klar?
Die Branche ist ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wenn man jetzt mal sagt, dass die Breite der Gesellschaft eher konservatives, bewährte Systeme abfeuert, und wenn man ehrlich ist, Werbung in Deutschland, wenn man es betrachtet, ist oft das Abfeuern von bewährten oder schon gesehenen Kampagnen, erwarte ich mir da jetzt nicht großartig Umdenken. Gleichzeitig aber ist ja auch in der Branche, wenn ich da jetzt die Werbeagentur nehme, die können ja auch nur in Anführungszeichen das machen, mit was Kunden auf sie zukommen. Wenn da ein eher konservatives Denken ist, wird es auch eher konservative Kampagnen geben. Also du brauchst an sich die Auftraggeber auf Unternehmensseite, die sagen, okay, wir möchten jetzt in eine neue Richtung gehen. Und deshalb auch wieder eingangs zu deiner Eingangsfrage, über den Punkt sind wir drüber geschritten. Deshalb ist es für mich jetzt, würde ich nicht mehr sagen, dass es nicht rund läuft.
Zum Abschluss eine beliebte systemische Frage, Manni, ich gebe dir all die Macht in die Hand. All die Macht mit einem Schlag auf das System kannst du wirkungsvoll Dinge verändern. Ein Schlag auf den Solarplexus des Systems für mehr Kreislaufwirtschaft. Welcher Schlag wäre das?
Dieser eine Schlag, den ich frei hätte. Ich würde gern mehr Preistransparenz hinbekommen. Dass man einfach sieht, dass ein Produkt, was für 5 Euro hier bei uns auf dem Tisch ist, einfach wahnsinnige Kosten woanders verursacht hat. Und die wir als Gesamtgesellschaft auf diesem Planeten, der eigentlich ein geschlossenes, ein Kreislaufsystem ist, an sich ganz andere Probleme wieder auslöst.
Vielen Dank, das war Manni Meindl von VD. Dankeschön.
Danke dir, Frank.
Bam, Bock auf morgen!
Wenn ihr für ein Unternehmen, eine Marke oder eine Agentur arbeitet, ja, und mit der Kreislaufwirtschaft insgesamt und im Speziellen mit Marketing und Kommunikation rund um die Kreislaufwirtschaft zu tun habt, dann seid ihr bei unserem Festival Deep Dive. Warum läuft's nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft? Sehr gut aufgehoben. Am 25. und 26.09.2024 findet in Berlin das BAM Bock auf Morgen Festival statt. Geneigte Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen das bereits. Alles zum Thema Kreislaufwirtschaft und Marketing findet dort auch statt. Manni Meindl ist einer von 6 Gästen dieses Deep Dives. Wir stellen sie ja alle jetzt hier in dieser Sommerreihe schon vor. Aber Unterschied zum Festival, es gibt eine ordentliche Portion Rückkanal, Diskussion und Lernmöglichkeiten, um eure tägliche Arbeit rund um Marketing in der Kreislaufwirtschaft besser zu machen. Tickets gibt's wie immer unter www.bock.am/festival. www.bock.am/festival. Das alles auch in den Shownotes verlinkt. Euch eine schöne Woche. Outlook, nächste Episode, Iskra, Village Cover von Kleinanzeigen. Ja, die haben auch was mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Das hört ihr dann in der nächsten Episode. Tschö, tschö.
Auf Wiederhören. hören.